Wenn du heutzutage ein ganz normales Geschichtsbuch aufschlägst, dann erwartest du ja eigentlich massive, greifbare Fakten. Das ist wie so eine richtig solide Ziegelmauer. Ein Ereignis baut total logisch auf dem nächsten auf, das Datum steht fest, die beteiligten Personen sind klar definiert.
Das ist beruhigend, ja.
Genau, das ist extrem beruhigend. Aber wenn du dich jetzt mal in die Welt der antiken biblischen Textanalyse begibst, dann zerbröselt diese scheinbar unerschütterliche Ziegelmauer quasi sofort zu Staub. Plötzlich schauen wir da auf eine historische Landschaft, die absolut undurchsichtig ist.
Oh ja, komplett.
Und genau deshalb schauen wir uns heute mal an, wie zwei absolute Giganten der Wissenschaftsgeschichte den wohl einflussreichsten Text der westlichen Welt genommen haben. Und sie haben ihn mit so einem intellektuellen Skalpell komplett in seine Einzelteile zerlegt. Willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise.
Hallo zusammen. Und ich finde, genau das macht unseren heutigen Deep Dive in die Quellen so unglaublich relevant für dich als Zuhörer. Wir stützen uns heute komplett auf eine Vorlesung von Robert Vanenoy, der sich intensiv mit alttestamentlicher Geschichte befasst hat. Und weißt du, auch wenn du dich jetzt im Alltag vielleicht null für Theologie interessierst, was wir hier sehen, das ist einfach die absolute Meisterklasse der kritischen Textanalyse.
Richtig. Es geht ja im Grunde darum, wie man hinter die Kulissen von Informationen blickt, oder?
Genau das. Wenn du verstehst, wie diese Gelehrten im 19. und 20. Jahrhundert uralte Texte dekonstruiert haben, dann hast du im Grunde das perfekte Werkzeug in der Hand, um diese ganze Informationsflut unserer modernen Zeit radikal zu durchschauen. Egal, ob das jetzt PR-Statements von Firmen sind oder politische Reden.
Okay, lass uns das mal aufdröseln und direkt in den Operationssaal gehen. Unser erster Patient heute ist der Pentateuch, also die ersten 5 Bücher Mose. Jahrhundertelang glaubte man da ja ganz selbstverständlich, dass es ein Werk aus einem Guss. Also, Mose hat sich hingesetzt, hat das aufgeschrieben, Punkt.
Ja, das war der absolute Standard.
Aber dann tritt im 19. Jahrhundert dieser Julius Bellhausen auf die Bühne und sagt, nein, absolut nicht. Das ist ein gigantischer Flickenteppich. Er entwickelt da diese berühmte JEDP-Theorie. Aber bevor wir jetzt zu diesen einzelnen Buchstaben kommen, wie um alles in der Welt kommt er überhaupt auf so eine radikale Idee? Er hat ja wohl kaum einfach geraten, oder?
Nee, absolut nicht geraten. Er hat den Text quasi gelesen, wie ein Detektiv am Tatort, der nach Ungereimtheiten sucht. Stell dir mal vor, du liest ein modernes Buch und mitten im Kapitel ändert sich der Schreibstil dramatisch.
Okay.
Oder noch auffälliger, dieselbe Geschichte wird zweimal erzählt, aber mit völlig widersprüchlichen Details. Ein ganz klassisches Beispiel, das Van Hecke da in der Vorlesung aus der Forschung anführt, ist die Sinnfluterzählung.
Ach, die mit der Arche?
Genau. Da gehen Zeitangaben und die Anweisungen an Noah teilweise wild durcheinander, wenn man den Text ganz genau liest. Wellhausen und anderen Forschern fielen außerdem extreme Verschiebungen im Vokabular auf. Besonders, und das ist entscheidend, beim Namen Gottes.
Moment, die haben Gott unterschiedlich genannt?
Ja. Mal wird in bestimmten Textblöcken konsequent der Name Jehova verwendet. Und dann, in anderen Passagen, heißt Gott plötzlich nur noch Elohim. Wellhausen erkannte dann, also das kann unmöglich aus der Feder eines einzigen Autors stammen. Das passt einfach nicht zusammen.
Weißt du, das klingt ein bisschen so, als würde man heute einen extrem langen alten Wikipedia-Artikel lesen. Wenn man da ganz genau hinschaut, merkt man, hey, Moment mal, Absatz 1 klingt total nach einem Philosophieprofessor. Absatz 2 liest sich wie von so einem politischen Aktivisten geschrieben. Und Absatz 3 ist reines Verwaltungskauderwelsch.
Ja, das ist eine super Analogie.
Also der Artikel wurde quasi über Jahrhunderte hinweg von völlig verschiedenen Interessensgruppen immer wieder editiert, überschrieben und neu zusammenkopiert.
Genau, das ist der Punkt. Und Wellhausen hat, wenn man bei deinem Bild bleibt, quasi die IP-Adressen und die Zeitstempel dieser historischen Wikipedia-Bearbeiter ausgelesen. Einfach indem er auf das spezifische Vokabular und die jeweilige Theologie geachtet hat. Und so kam er dann auf diese 4 großen Quellen, dieses J-E-D-P-Mosaik, wie man das nennt.
Okay, und wofür stehen diese Buchstaben jetzt genau?
Also J steht für die Quelle, die den Gottesnamen Jehova nutzt. Er datierte diese Schriften auf etwa 850 vor Christus. Das ist also schon mal lange, lange nach Mose. E steht dann für die Elohim-Quelle, die wurde so um 750 vor Christus verfasst.
Na, also gut 100 Jahre später.
Richtig. Dann kommt das D, das ist das Deuteronomium, das verortet Wellhausen um 621 vor Christus, also ungefähr zur Zeit von König Josia. Und dann, und das ist ein riesiger Zeitsprung, viel später, nämlich nach dem traumatischen babylonischen Exil um 450 vor Christus, da fügte dann eine völlig andere Gruppe die Priesterschrift hinzu, also das P.
Priesterschrift, ah, okay. Aber er belässt es ja nicht bei so einer reinen Textsortierung. Was das Ganze damals so unfassbar skandalös machte, war doch, dass er dieses literarische Mosaik mit einer richtig knallharten Evolutionstheorie der Religion verknüpft hat.
Exakt. Wir müssen bedenken, das 19. Jahrhundert, das war absolut die Zeit des evolutionären Denkens. Charles Darwin und so weiter. Und Wellhausen wandte dieses evolutionäre Denken nun auf den antiken israelitischen Glauben an. Er behauptete, die Religion fiel eben nicht einfach als fertige Offenbarung vom Himmel, sondern sie entwickelte sich primitiv von unten nach oben.
Wie kann man sich das vorstellen? So in Stufen?
Ganz genau. Er sagte, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte stand ein simpler Polytheismus, also einfach der Glaube an ganz viele verschiedene Götter. Daraus entwickelte sich dann langsam ein Henotheismus.
Henotheismus, das musst du kurz erklären?
Ja, das bedeutet, man glaubt zwar immer noch, dass es da draußen viele Götter gibt, aber man sagt sich, unser Gott, der ist der Stärkste und wir beten jetzt nur noch ihn an.
Ah, okay. Sozusagen ein lokaler Champion der Götter.
Genau so. Und laut Wellhausen stand erst ganz am Ende dieses unglaublich langen evolutionären Prozesses der strikte Monotheismus. Also diese absolute Überzeugung, dass überhaupt nur ein einziger Gott existiert.
Wenn man diese Wikipedia-Artikel, diese Quellen, also chronologisch liest, sieht man laut Wellhausen richtig, wie die Religion sozusagen erwachsen wird. Also in den ältesten Schriften, diesem J und E, da haben wir noch eine Art einfache Naturreligion.
Richtig.
Dann kommt hunderte Jahre später die D-Quelle dazu. Und plötzlich haben wir da eine hochmoralische, prophetische Religion. Und ganz am Ende, nach diesem ganzen Trauma des Exils, übernimmt in der P-Quelle dann eine extrem formelle Priesterreligion mit starren Ritualen und strengen Gesetzen das Ruder.
Und das Faszinierende daran ist, genau hier kollabiert die traditionelle Geschichtsschreibung. Denn wenn das wirklich stimmt, was Wellhausen da sagt, dann stellt das in der Theologie einfach alles auf den Kopf.
Inwiefern?
Naja, nimm mal so theologische Konzepte wie den Heiligen Bund mit Gott. Oder diese Idee der Erwählung des Volkes Israel. All das taucht in den Texten ja schon in den alten Geschichten von Abraham oder Isaak auf.
Ja, das sind ja so die Gründerväter.
Genau. Aber Wellhausen sagt jetzt knallhart, Abraham wusste davon gar nichts. Diese ganzen komplexen theologischen Konzepte entstanden in Wirklichkeit erst viel, viel später, nämlich zur Zeit des Exils. Die Priester haben diese Ideen einfach nachträglich, hunderte Jahre später, in die alten Geschichten von den Patriarchen hineingeschrieben, um ihre eigene theologische Agenda in der Gegenwart zu legitimieren.
Wow, sie haben die Vergangenheit also durch die Brille ihrer eigenen Zeit komplett neu geschrieben. Das bedeutet im Umkehrschluss ja, dass der Text als historischer Faktenbericht für Wellhausen quasi wertlos ist, oder? Er ist durchsetzt von rückwirkenden Projektionen.
Absolut. Und jetzt versetze ich mal in seine Lage. Stell dir vor, du bist Julius Wellhausen. Du bist angesehener Professor für Theologie an der Universität Greifswald. Wir schreiben das Jahr 1882. Und deine Hauptaufgabe ist es, junge Studenten auszubilden, damit die später mal als Pastoren in evangelischen Kirchengemeinden arbeiten und auf Basis genau dieser Bibel predigen sollen.
Puh. Das muss sich doch innerlich komplett zerreißen. Ich meine, du stehst da morgens vor den Studenten, sollst sie auf den Kirchendienst vorbereiten und gleichzeitig denkst du dir die ganze Zeit, Leute, das Buch, auf dem ihr euer Leben und euren Beruf aufbaut, ist ein nachträglich manipuliertes Mosaik. Da wird man doch verrückt. Wie hat der Mann das gelöst?
Er hat es mit einer wirklich bemerkenswerten persönlichen Konsequenz gelöst. Er trat zurück. Einfach so.
Echt jetzt? Er hat gekündigt.
Ja. In Van Noys Vorlesung wird tatsächlich aus seinem Rücktrittsschreiben an das Ministerium zitiert. Und das ist ein wahnsinnig faszinierendes Zeugnis akademischer Integrität. Er erklärte darin sinngemäß, ich bin Theologe geworden, weil mich die wissenschaftliche Erforschung der Bibel antreibt. Aber ihm war vollkommen bewusst geworden, dass ein Theologieprofessor die verdammte Pflicht hat, seine Studenten auf den ganz praktischen Dienst in der Kirche vorzubereiten.
Und das konnte er nicht mehr.
Genau. Er gestand völlig offen ein, dass er dazu mit seinen radikalen wissenschaftlichen Überzeugungen schlichtweg nicht mehr in der Lage sei. Er schrieb wörtlich, diese theologische Professur laste schwer auf seinem Gewissen.
Wahnsinn! Er schmeißt also seinen prestigeträchtigen Lehrstuhl hin, weil er diese kritische Wissenschaft und die kirchliche Ausbildung nicht mehr unter einen Hut bringt. Und wohin ist er dann gegangen? Ist er Privatier geworden?
Nein, er ging dann an die Uni in Halle. Aber dort lehrte er eben keine Theologie mehr, sondern semitische Sprachen. Aufgrund seines, wie Warneu das so schön nennt, ehrfurchtgebietenden Rufs als Literaturkritiker, durfte er das Alte Testament dort von offizieller Seite aus gar nicht mehr unterrichten.
Krass.
Aber seine Gedanken waren natürlich längst in der Welt. Und hier kommt eine echt interessante historische Abzweigung, die Warneu beschreibt. Wellhausen selbst trat aus Gewissensgründen zurück. Aber viele andere, die seine Theorien dann übernahmen, taten das eben nicht.
Das war vor allem in den USA so ein Thema, richtig? Die Quelle beschreibt ja, wie diese amerikanischen Studenten damals regelrecht nach Deutschland gepilgert sind, weil das damals der absolute intellektuelle Hotspot der Wissenschaft war.
Ganz genau. Die saßen dann in den Vorlesungen von Wellhausens Schülern, haben diese ganze JEDP-Theorie quasi wie Schwämme aufgesogen und sind damit zurück über den Atlantik gefahren. Und diese amerikanischen Akademiker brachten diese kritischen Ideen dann in die großen theologischen Seminare der Vereinigten Staaten. Nur mit dem feinen Unterschied, dass sie ihre Positionen in den Kirchenverbänden behielten.
Okay, das ist spannend.
Warneu beschreibt das rein historisch als den Urknall für das, was sich dann in vielen großen amerikanischen Kirchen und Universitäten als die liberale Position etablierte. Sie adaptierten die radikale Textkritik aus Deutschland, sahen aber offenbar keinen zwingenden Grund, den Dienst in der Kirche deshalb niederzulegen. Also ganz anders, als Wellhausen es getan hatte.
Okay, das ist also diese Welt von Wellhausen. Er hat die Dokumente zerschnitten und feinsäuberlich sortiert. Aber diese Wikipedia-Artikel, diese J, E, D und P-Quellen, die fielen ja im 9. Jahrhundert vor Christus auch nicht einfach fertig vom Himmel. Und genau diese Frage trieb dann einen etwas jüngeren Zeitgenossen an, nämlich Hermann Gunkel. Der lebte von 1862 bis 1932. Der nahm Wellhausens Dokumente und fragte sich ernsthaft, woher, verdammt nochmal, haben diese antiken Redakteure eigentlich ihre Informationen?
Ja, Gunkel ist gewissermaßen der nächste absolut logische Schritt in dieser Evolution der Textkritik. Er akzeptierte die JEDP-Theorie von Wellhausen völlig, das war für ihn gesetzt. Aber ihm reichte das einfach nicht. Er wollte in diese dunkle, schriftlose Zeit zurückgehen. Also weit, weit vor das Jahr 1000 vor Christus, noch lange vor König David.
In die Zeit, wo nichts aufgeschrieben wurde.
Genau. Gunkel wusste, bevor irgendetwas jemals auf Papyrus oder Pergament geschrieben wird, existiert es ja bereits in den Köpfen der Menschen. Er wollte diese mündliche Tradition greifbar machen. Und dafür entwickelte er eine Methode, die die Textanalyse weltweit revolutioniert hat. Die sogenannte Formgeschichte.
Formgeschichte. Weißt du, das klingt erstmal sehr trocken akademisch, aber es ist eigentlich extrem spannend. Hier wird es jetzt nämlich richtig interessant. Er hat diese JEDP-Texte genommen und sie quasi noch weiter zerhäckselt. Und zwar in winzige Story-Einheiten. Und um zu verstehen, wie diese kleinen Geschichten ursprünglich entstanden sind, prägte er deutsche Begriffe, die man bis heute weltweit im Original nutzt.
Oh ja, das ist wahr.
Zum Beispiel die Gattung, also das literarische Genre, und vor allem den weltberühmten Sitz im Leben.
Ah, der Sitz im Leben. Das ist wirklich der absolute Schlüsselbegriff bei Gunkel. Es ist im Grunde die Suche nach dem sozialen oder kulturellen Kontext. Also, welche ganz konkrete Situation im Alltag der antiken Menschen hat eigentlich dazu geführt, dass genau diese spezifische Erzählung entstanden ist? Warneu zitierte an dieser Stelle in der Vorlesung so ein wunderbares altes holländisches Sprichwort, das besagt, die Autoren haben sich diese Geschichten nicht einfach aus dem Daumen gelutscht, sie haben vorgefundenes Material aus dem Alltag verarbeitet.
Lass uns das mal in unsere Zeit modern übersetzen, damit man sich das besser vorstellen kann. Stell dir vor, Forscher in 500 Jahren versuchen, unsere heutige verrückte Internetkultur zu verstehen. Und sie finden zufällig dieses Bild von dem Typen, der sich nach einer anderen Frau umdreht, während seine wütende Freundin daneben steht.
Ah, das weltbekannte Distracted Boyfriend Meme.
Genau das. Wenn diese Zukunftsforscher jetzt einfach nur das Bild analysieren, also die Kleidung oder den Gesichtsausdruck, dann verpassen sie das Wichtigste. Sie müssen zwingend den Sitz im Leben finden. Sie müssen verstehen, in welcher spezifischen, extrem ironischen Social-Media-Kultur wir heute leben, in der wir solche komplexen emotionalen Situationen auf ein einziges Bild mit etwas Text drüber reduzieren. Ohne diesen echten Sitz im Leben macht das Bild für einen Historiker der Zukunft überhaupt keinen Sinn.
Das ist eine brillante Analogie. Und genau das, exakt das, machte Gunkel mit den biblischen Texten. Er sagte, bevor irgendjemand das Buch Genesis jemals aufgeschrieben hat, saßen ganz normale Menschen über Generationen hinweg am Lagerfeuer, auf Märkten oder in Tempeln zusammen und haben diese Geschichten mündlich erzählt und geformt. Und jede Geschichte hatte damals eine ganz bestimmte soziale Funktion, eben einen Sitz im Leben. Und wenn man das erstmal akzeptiert, ja, dann verändert sich natürlich zwangsläufig auch die komplette Einschätzung dessen, was für eine Art von Text wir da eigentlich vor uns liegen haben.
Ja, und seine Einschätzung dazu ist wirklich radikal. Gunkel sagt ja ganz klar, wenn wir uns das Buch Genesis ansehen, dann lesen wir hier überhaupt keine historische Chronik. Wir lesen Legenden. Er trennt das in seiner Forschung ganz sauber. Er sagt, Mythen, das sind Geschichten über das Treiben der Götter. Aber Legenden, das sind Geschichten über menschliche Vorväter und Volkshelden. Für ihn ist die gesamte Genesis reine Poesie.
Und das ist wichtig. Gunkel meint das mit der Poesie keineswegs abwertend. Ganz im Gegenteil. Er argumentiert wirklich leidenschaftlich dafür, dass Poesie ein viel kraftvolleres und besseres Medium ist, um tiefe religiöse Wahrheiten zu transportieren als so eine bloße, trockene Geschichtsschreibung. Er ging sogar so weit zu behaupten, wer die Genesis als rein historische Prosa liest, wer also stur davon ausgeht, dass das alles exakt so an einem bestimmten Dienstagnachmittag passiert ist, dem fehle schlicht jedes ästhetische Feingefühl. Er nannte Leute mit diesem literarischen Tunnelblick in der Quelle wörtlich fromme Barbaren.
Fromme Barbaren? Weißt du, das ist schon intellektueller Snobismus der allerfeinsten Sorte. Aber da drängt sich mir als Leser doch sofort ein riesiger Einwand auf. Was ist denn dann mit Jesus und den Aposteln im Neuen Testament? Wenn man das liest, dann zitieren die doch ständig aus der Genesis und sie behandeln Figuren wie Abraham oder Jona als völlig reale historische Personen. Die waren für die doch offensichtlich keine reine Poesie. Wie erklärt Gunkel denn so einen Widerspruch?
Uff, okay, das ist echt ein ziemlicher Paukenschlag. Aber das bringt uns direkt zu dem Punkt, an dem ich stutzig werde. Wenn Gunkel einfach entscheidet, dass das alles Poesie und Legende ist, nach welchen absolut objektiven Kriterien urteilt er da eigentlich? Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Sein primäres Werkzeug dafür ist der historische Analogieschluss. Das bedeutet, er schaut auf die Welt, wie wir sie heute in der Gegenwart erleben, und zieht daraus seine Schlüsse auf die Vergangenheit. Und in unserer Erfahrungswelt passieren Dinge nun mal nach festen physikalischen Naturgesetzen. Also schließt Gunkel a priori, also von vornherein, jedes übernatürliche Ereignis als historisches Faktum kategorisch aus.
Der sagt also, Wunder gibt es nicht.
Genau. Er sagt, Tiere können heute nicht sprechen. Also gab es auch damals keine sprechende Schlange im Paradies. Es gibt heute keinen Baum, der ewiges Leben verleiht. Und eine kleine Truppe von 318 Männern kann unmöglich eine überlegene militärische Koalition von Weltmächten besiegen, wie es Abraham laut Genesis getan haben soll. Da Wunder nicht Teil unserer heutigen Erfahrung sind, müssen diese antiken Texte zwingend unhistorische Legenden sein.
Moment mal, da muss ich jetzt aber hart reingrätschen. Ist das nicht ein gewaltiger philosophischer Zirkelschluss?
Wie meinst du das?
Naja, stell dir vor, ich schreibe morgen ein Buch über das absolut einzigartige Phänomen, dass gestern ein schwarzes Loch direkt in meinem Wohnzimmer aufgetaucht ist. Und ein kluger Wissenschaftler in 100 Jahren liest das, legt als eiserne Regel fest, schwarze Löcher tauchen niemals in Wohnzimmern auf und beweist mir dann feierlich, dass mein Buch ein Märchen ist. Weißt du, wenn ein antiker Text ausdrücklich von sich behauptet, er berichte über das absolut einzigartige, wundersame Eingreifen eines allmächtigen Gottes, dann kann ich doch als Forscher nicht das Nicht-Existieren von Wundern als meine methodische Grundregel definieren. Damit zwinge ich den Text doch gewaltsam in eine Form, die das Ergebnis von vornherein schon diktiert.
Und genau diesen Finger legst du in eine Wunde, die auch Robert Verneuil in seiner Vorlesung absolut schonungslos aufreißt. Verneuil kritisiert Gunkels Methodik an diesem Punkt enorm scharf. Er sagt ganz klar, Natürlich muss ein guter Historiker alle Quellen kritisch prüfen. Aber wenn sich ein Text selbst ganz klar als Bericht über das Eingreifen eines transzendenten Gottes versteht, dann ist es absolut unwissenschaftlich, dieses Eingreifen durch ein philosophisches Vorurteil von vornherein a priori auszuschließen.
Ja, das ergibt doch keinen Sinn.
Eben. Warneus Punkt ist, Gunkels Weltsicht diktiert seine Methodik. Und seine Methodik erzwingt logischerweise sein Ergebnis. Wenn du die Realität von Wundern methodisch im Vorfeld verbietest, bleibt dir am Ende nichts anderes übrig, als den ganzen Text zur Legende zu erklären.
Okay, das ist ein harter Kritikpunkt. Aber lassen wir diesen philosophischen Streit mal kurz beiseite und folgen Gunkel weiter in seine Welt. Wenn all diese Geschichten wirklich nicht historisch sind, wenn es alles Legenden sind, die sich am Lagerfeuer erzählt wurden, dann müssen sie doch trotzdem irgendeinen tieferen Sinn gehabt haben. Ich meine, niemand erzählt sich über hunderte Jahre hinweg immer wieder dieselben Geschichten, nur weil ihm abends langweilig ist. Was war also der eigentliche Sitz im Leben dieser Erzählungen?
Und das ist, finde ich, Gunkels echtes Meisterstück. Er sagt, der tiefere Sinn all dieser Geschichten war es, die Welt zu erklären. Er nennt das die etiologischen Legenden. Etiologie, das bedeutet im Grunde Ursachenforschung. Die Menschen damals blickten auf ihre Welt, sahen bestimmte Phänomene und fragten sich, warum ist das so? Und diese Legende am Lagerfeuer lieferte dann die Antwort. Gunkel kategorisiert da vier extrem spannende Typen. Der erste Typ sind die ethnologischen Legenden.
Ethnologisch, das hat dann vermutlich mit den verschiedenen Völkern und Stämmen der Region zu tun, oder? Also die ganzen Grenzen und Feindschaften.
Richtig. Die Israeliten fragten sich vielleicht, warum sind die Kanaaniter eigentlich unsere Untergebenen? Oder warum leben die Nachkommen von Lot drüben in diesem extrem unwirtlichen, kargen Land im Osten? Und um diese ganz realen politischen und demografischen Gegebenheiten der Gegenwart zu erklären, erfand man laut Gunkel diese Geschichten über die Urahnen dieser Stämme. Man erzählte sich, wie Kanaan mal einen großen Fehler machte und deshalb verflucht wurde, oder wie Lot sich bei der Landverteilung mit Abraham richtig gierig das falsche Stück Land aussuchte. Das Schicksal der Gegenwart wurde also einfach kreativ in die Vergangenheit projiziert.
Verstehe. Und das erklärt dann die Stammesgrenzen für das einfache Volk. Aber was ist denn mit den Namen der Orte selbst? Ich meine, wenn ich mir so eine alte Karte anschaue, klingen diese antiken Städtennamen ja oft wie so kleine, versteckte Wortspiele oder sie haben eine ganz tiefe Bedeutung.
Ganz genau. Und das bringt uns nahtlos zu seinem zweiten Typ, den etymologischen Legenden. Hier geht es wirklich um die Herkunft von Namen, von Personen, Bergen, Brunnen oder eben Städten. Die Menschen fragten, warum heißt diese gigantische Stadt Babel eigentlich Babel? Und die Antwort der Legende, weil Gott dort die Sprachen verwirrt hat. Oder warum heißt der berühmte Patriarch Jakob übersetzt Fersenhalter? Nun, da erzählt man sich dann, dass er schon bei der Geburt im Mutterleib nach der Ferse seines Zwillingsbruders Esau gegriffen hat.
Weißt du, hier muss ich jetzt unbedingt Gunkels eigene Analogien aus der Vorlesung einbringen, weil die einfach absolut urkomisch sind.
Oh ja, die sind großartig.
Um diesen Prozess der nachträglichen Namensfindung zu verdeutlichen, nutzt Gunkel absichtlich ganz moderne englische Beispiele. Er sagt, schaut euch mal den US-Bundesstaat Connecticut an. Es gibt tatsächlich Leute, die glauben, der Name käme daher, dass der Fluss andere Staaten verbindet, also auf Englisch connects, und wieder andere durchschneidet, also cuts. Connect, I cut.
Ja, das ist Wahnsinn. Und das Beispiel mit Manhattan, das er bringt, das ist ja noch besser. Er erzählt da diese völlig fiktive Geschichte, dass ein amerikanischer Ureinwohner am Ufer stand, einen frühen holländischen Siedler mit einem absurden Hut auf dem Kopf sah und dann auf gebrochenem Englisch rief, Manhattan, der Mann hat einen Hut auf. Und zack, war der Name der Insel geboren. Manhattan, Manhattan.
Das ist wirklich fantastisch, weil es so herrlich absurd ist. Aber Gunkel meint das ja bierernst als Analogie. Er sagt, solche ausgedachten Volksetymologien machen wir Menschen ständig. Und für ihn sind all diese bedeutungsschwangeren Namen in der Genesis nichts anderes als antike Manhattan-Geschichten.
Genau so sieht er das. Und wenn wir jetzt von den Namen zu den Handlungen der Menschen übergehen, dann landen wir direkt beim dritten Typ, den zeremoniellen Legenden. Das sind Geschichten, die religiöse Rituale begründen.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Stell dir ein kleines Kind vor, das beim Passafest am Tisch sitzt und fragt, Papa, Warum essen wir dieses flache Brot und warum streichen wir Blut an die Türpfosten? Die etiologische Antwort darauf ist dann die große dramatische Geschichte vom Auszug aus Ägypten und den 10 Plagen. Oder warum liegen ausgerechnet 12 Steine im Jordan? Na, wegen der 12 Stämme, die da durchgezogen sind. Das Ritual verlangt nach einer Erklärung und die Legende liefert sie.
Das ergibt aus anthropologischer Sicht absolut Sinn. Und wenn die ganzen Rituale und Namen erklärt sind, dann bleibt eigentlich nur noch die Umwelt übrig, in der sie leben, die Landschaft selbst. Das wäre dann Gonkels letzter Typ, ne?
Richtig, die geologischen Legenden. Wenn wir das im großen Ganzen verbinden, wird das sehr deutlich. Die Landschaft des Nahen Ostens ist extrem markant. Die Israeliten stehen am Ufer vom Toten Meer und fragen sich, hey, warum gibt es hier dieses gigantische Gewässer, in dem absolut nichts leben kann? Warum ist hier alles so karg und salzig?
Und die Legende sagt dann, dort standen einst die sündigen Städte Sodom und Gomorra und Gott hat sie mit Feuer und Schwefel komplett vernichtet.
Genau. Und wenn du dort heute noch herumläufst und eine bizarre Felsformation siehst, die zufällig aussieht wie eine stehende menschliche Figur aus Salz?
Ja, dann ist das natürlich keine geologische Laune der Natur, sondern das muss zwingend Lots Frau sein, die sich auf der Flucht vor dem Feuer verbotenerweise umgedreht hat.
Exakt. Du siehst also, Gunkel dekonstruiert die gesamte Historie des Textes, aber das wirklich Faszinierende daran ist, für ihn stürzt das Gebäude der Bibel dadurch nicht ein. Er fragt sich, was bleibt eigentlich übrig, wenn all diese bloßen Fakten wegfallen? Und seine Antwort ist sehr tiefgründig. Er sagt, die tiefen existenziellen Wahrheiten bleiben erhalten. Nimm die Geschichte von Kain und Abel. Ob es diese beiden Brüder wirklich historisch gab, ist Gunkel im Grunde völlig egal.
Weil es um die Moral geht.
Genau. Wichtig ist, diese Erzählung etabliert den Mord als das absolute Urverbrechen der Menschheit. Das vergossene Blut schreit zum Himmel. Oder nimm Abraham, der bereit ist, seinen eigenen Sohn Isaak zu opfern. Hier geht es für Gunkel nicht um ein historisches Datum im Kalender, sondern um die grenzenlose Spannung zwischen absolutem Gehorsam, dem unfassbaren Schmerz eines Vaters und der überwältigenden Erleichterung, wenn am Ende die göttliche Gnade siegt. Die literarische und theologische Bedeutung überlebt für ihn, selbst wenn die Historie komplett verdunstet.
Also, was bedeutet das alles? Lass uns das mal zusammenziehen. Auf unserer heutigen Entdeckungsreise haben wir gesehen, wie sich unser Blick auf alte Texte durch die Wissenschaft radikal verändert hat. Wellhausen hat uns gezeigt, dass ein scheinbar einheitlicher Text wie eine solide Ziegelmauer in Wahrheit ein Flickenteppich aus verschiedenen Epochen sein kann, getrieben von evolutionären Ideen der Religion. Und Gunkel, der ist ja noch viel tiefer in die menschliche Psyche gestiegen. Er sah in diesen Texten überhaupt keine trockenen Fakten, sondern den verzweifelten Versuch antiker Menschen, am Lagerfeuer ihre komplexe Welt zu erklären, eben durch diese etiologischen Legenden. Am Ende lernen wir aus Fanoes Vorlesung vor allem eines. Die philosophischen Annahmen, mit denen wir an eine Quelle herantreten. Also ob wir Wunder von vornherein kategorisch ausschließen oder wie wir Wahrheit überhaupt definieren. Diese Annahmen diktieren fast vollständig, welches Ergebnis wir am Ende herausbekommen.
Und ganz ehrlich, genau da liegt dein persönlicher Nutzen aus dieser ganzen historischen Debatte. Auch wenn du in deinem Leben nie ein alttestamentliches Seminar an einer Uni besuchen wirst. Du lebst in einer modernen Welt, in der du jeden verdammten Tag extrem viele Texte konsumierst. Die Werkzeuge von Wellhausen und Gunkel sind hochaktuell. Wenn du das nächste Mal einen feurigen politischen Leitartikel, den neuesten Hochglanzpressetext eines Tech-Giganten oder einfach einen scheinbar harmlosen Social-Media-Post liest, wende einfach mal die Formgeschichte an.
Oh ja, das ist ein super Ratschlag.
Frag dich wirklich, was ist der wahre Sitz im Leben dieses Textes? Aus welcher ganz konkreten gesellschaftlichen, krisenhaften oder wirtschaftlichen Motivation heraus wurde das genau so und nicht anders geschrieben? Und vor allem, ist das, was dir da als angeblicher historischer Fakt oder als objektive Notwendigkeit präsentiert wird, vielleicht in Wahrheit nur eine moderne etiologische Legende? Eine Geschichte, die uns extrem geschickt erklären soll, warum wir jetzt eine bestimmte Politik oder ein bestimmtes Produkt unbedingt brauchen?
Brille, durch die man unsere Welt heute betrachten kann. Und um diese Reise jetzt wirklich abzurunden, möchte ich dir als Zuhörer zum Schluss noch einen völlig neuen Gedankenanstoß mit auf den Weg geben. Der steht zwar so nicht direkt in Fanoes Vorlesung, aber er treibt das Ganze wunderbar auf die Spitze. Stell dir mal vor, Archäologen graben in 2000 Jahren tief im Schutt unserer heutigen Zivilisation. Und alles, was diese elitären Zukunftsforscher finden, sind die Drehbücher unserer größten Superheldenfilme oder ein paar total abgegriffene Science-Fiction-Romane. Wenn die nun Gunkels Methode der Formgeschichte auf unsere heutige Popkultur anwenden, was glaubst du, welche hochkomplexen, fiktiven Sitz-im-Lebenssituationen würden die sich wohl ausdenken, um unsere Kultur zu erklären? Würden die in einem alten Iron-Man-Film auf einmal tiefe theologische Ätiologien über unsere existenzielle Angst vor künstlicher Intelligenz hineininterpretieren? Und würden die uns rückwirkend als primitive, fromme Barbaren belächeln, wenn wir ihnen aus der Vergangenheit zurufen könnten, dass wir diese ganzen Geschichten am Freitagabend einfach nur mit einer großen Schüssel Popcorn zur reinen Plattenunterhaltung genossen haben? Welche Legenden stricken wir vielleicht selbst gerade über die Vergangenheit, weil wir die einfachen Antworten nicht akzeptieren wollen? Denk mal drüber nach. Bis zur nächsten Entdeckungsreise.